Herzlich willkommen bei der Künstliche Intelligenz Podcast. Hier sprechen wir über alles rund um künstliche Intelligenz.
Hallo zusammen.
Genau, und heute haben wir wirklich eine ganz besondere Mission für dich. Wir knöpfen uns nämlich heute den Grundlagenartikel Neuronale Netze erklärt, wie Maschinen lernen vor.
Ein wirklich extrem wichtiges Thema.
Absolut. Weil, weißt du, wir reden ja alle ständig über KI, wie sie unseren Alltag umkrempelt, wie sie Jobs verändert. Aber wir wollen heute mal wirklich hinter diesen ganzen Hype blicken.
Ja, mal unter die Haube schauen sozusagen.
Ganz genau. Wir wollen verstehen, was dieser Motor der modernen KI eigentlich ist. Also wie der funktioniert. Wir entmystifizieren heute dieses sogenannte Gehirn der Maschine.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, ja.
Wir schauen uns an, wie KI wirklich lernt, warum Daten eigentlich ja absoluter Treibstoff sind und was ich besonders spannend finde, warum selbst die allerklügsten Algorithmen manchmal einfach Dinge komplett erfinden. Also diese Halluzination.
Ja, das wird eine spannende Reise, weil da draußen kursieren echt viele Missverständnisse.
Definitiv. Also lass uns das mal aufdröseln. Dieser Begriff neuronales Netz, der weckt ja sofort so Bilder im Kopf.
Oh ja, man denkt an Science Fiction.
Richtig. Man denkt, da sitzt wirklich ein künstliches Gehirn im Serverraum mit Synapsen und Gedanken. Aber denken diese Netze wirklich wie wir? Ist es vielleicht nur super cleveres Marketing, weil es am Ende einfach nur pure Mathematik ist?
Das ist eine super Frage. Und die kurze Antwort ist ja, es ist wahnsinnig gutes Marketing.
Ha. Dachte ich mir.
Also diese künstlichen neuronalen Netze sind wirklich nur extrem lose an unsere biologischen Nervenzellen angelehnt.
Das kommt aus den 50er Jahren.
Ja, die Grundidee schon. Aber sie bilden halt nur ein paar sehr grundlegende Prinzipien der Informationsverarbeitung nach. Technisch gesehen sprechen wir hier eigentlich nur von vernetzten Recheneinheiten.
Okay, also keine magischen Gehirnzellen.
Nein, überhaupt nicht. Das sind Knotenpunkte, sogenannte künstliche Neuronen. Die sind in Schichten organisiert. Das musst du dir eher wie ein mathematisches Fließband vorstellen.
Ein Fließband, okay. Wie genau ist das aufgebaut?
Also wir haben ganz am Anfang eine Eingangsschicht. Da kommen die rohen Daten rein. Zum Beispiel alle Pixel von einem Bild.
Mhm.
Und dann kommen die sogenannten verborgenen Schichten, die Hidden Layers. Da passiert die eigentliche Analyse, also die mathematische Magie, wenn man so will.
Und am Ende kommt dann das Ergebnis raus.
Genau, in der Ausgabeschicht. Und das Wichtige dabei ist, die Verbindungen zwischen diesen ganzen Recheneinheiten, die haben bestimmte Gewichtungen.
Gewichtungen, also wie wichtig ein Signal ist.
Exakt. Das sind einfache Zahlenwerte, ein Multiplikator. Und was hier faszinierend ist, wir geben dem Modell eben keine menschengeschriebenen Wenn-Dann-Regeln mehr.
Also kein Programmierer sitzt da und tippt tausende Regeln ein.
Niemand. Das System erkennt die Zusammenhänge völlig selbstständig. Aus den Trainingsdaten, indem es diese Gewichtungen anpasst.
Wahnsinn. Aber okay, wenn es jetzt keine festen Regeln gibt, wie bringt sich das System das dann überhaupt selbst bei? Also wie lernt es, die richtigen Ergebnisse zu liefern?
Das ist der Kern des Ganzen. Wir nennen diesen Lernprozess mathematische Optimierung.
Okay.
Stell dir vor, das Netzwerk bekommt ein Bild und soll sagen, ob das ein Hund oder eine Katze ist. Am Anfang sind alle Gewichtungen purer Zufall.
Das heißt, das System rät einfach blind.
Völlig blind. Es spuckt irgendeine Vorhersage aus.
Weißt du, ich stelle mir das immer wie beim Basketball vor. Also dieser Freiwurf.
Ah ja, gute Analogie.
Ich stehe da, werfe den Ball zum ersten Mal, das ist meine Vorhersage, und sehe dann, oh, der Ball fliegt 2 Meter zu weit nach links.
Genau.
Und das ist dein Fehler.
Richtig. Ich habe also eine Abweichung. Und beim nächsten Wurf passe ich dann meine Haltung ein bisschen an. Also ich ändere quasi meine Gewichtungen, oder?
Das ist exakt das, was in der KI passiert. Wir vergleichen die Vorhersage des Modells mit dem bekannten richtigen Ergebnis. Die Differenz daraus ist der mathematische Fehler. Okay, und wie merkt sich das Netzwerk das dann? Beim Basketball merke ich das ja in meinen Muskeln.
Das Netzwerk nutzt ein Verfahren, das nennt sich Backpropagation. Das ist ein ziemliches Zungenbrecherwort, aber...
Backpropagation?
Ja. Das heißt auf Deutsch Fehlerrückführung. Der Fehler wird vom Ende des Netzwerks quasi rückwärts durch alle Schichten durchgereicht.
Ah, okay.
Und dabei wird jede einzelne Gewichtung schrittweise ein ganz kleines bisschen angepasst.
Damit es beim nächsten Mal besser wird.
Ganz genau. Das Netzwerk nutzt dafür den sogenannten Gradientenabstieg. Das ist ein Algorithmus, der versucht, diese Fehlerfunktion immer weiter zu minimieren.
Stell dir das mal vor. Du müsstest eine Aufgabe, sagen wir diesen Freiwurf, 1 Milliarde Mal üben, bis du sie wirklich perfekt kannst.
Das ist gar nicht so übertrieben.
Genau diese Geduld und diese absurde Rechenpower hat das Netzwerk ja.
Absolut. Dieser Vorgang der Anpassung wiederholt sich Millionen, oft Milliarden Male. Und deshalb braucht man dafür auch diese enorme Rechenleistung.
Wir reden davon diesen speziellen Grafikprozessoren, oder?
Ja, GPUs und spezielle KI-Beschleuniger. Ohne die würde dieses Lernen, also diese Optimierung, Jahre dauern.
Wahnsinn. Aber gut, das erklärt das Üben. Aber hier wird es jetzt wirklich spannend. Wie wird denn aus diesem simplen Jonglieren mit Zahlen am Ende in Systemen, das, keine Ahnung, fließend Gedichte schreibt oder Gesichter erkennt? Wie kommt da diese viel zitierte Tiefe ins Spiel?
Das ist der Übergang zum Deep Learning, tiefes Lernen. Das heißt einfach, wir haben sehr, sehr viele von diesen verborgenen Schichten hintereinander geschaltet.
Okay, also mehr Schichten gleich mehr Intelligenz?
Man könnte sagen, mehr Fähigkeit zur Abstraktion. Nehmen wir mal die Bildverarbeitung.
Mhm.
In den allerersten Schichten eines solchen tiefen Netzes erkennt das System nur extrem simple Dinge. Helle und dunkle Kanten, vielleicht ein paar Farben.
Also wirklich nur so Striche und Kontraste.
Genau. Aber die nächste Schicht nimmt diese Kanten und setzt sie zusammen. Plötzlich erkennt das System Kurven oder Ecken.
Ah, verstehe.
Und je tiefer du in das Netz gehst, desto komplexer wird es. Aus den Ecken werden Formen, aus den Formen werden Texturen. Und in den letzten Schichten erkennt es dann plötzlich ein ganzes Gesicht oder ein Auto.
Und das lernt es alles selbstständig, ohne dass jemand sagt, das ist ein Auge.
Ja, es lernt die Merkmale völlig selbstständig aus den Daten. Für Bilder nutzen wir da meistens Faltungsnetzwerke.
Faltungsnetzwerke?
Ja, auf Englisch Convolutional Neural Networks oder kurz CNNs. Die sind der absolute Standard heute.
Ah, die tauchen ja überall auf. In der Medizin, bei Röntgenbildern oder bei der Qualitätskontrolle in Fabriken.
Genau, und natürlich beim autonomen Fahren.
Okay, das ist Bildererkennung. Aber der ganz große Hype im Moment ist ja generative KI, also Sprachmodelle wie ChatGPT. Da funktionieren Bilder ja nicht.
Richtig. Für Sprache und längere Datenfolgen gab es lange Zeit rekurrente Netze. Aber der absolute Durchbruch kam 2017.
Das war dieses berühmte Google Paper, ne?
Exakt. Da wurden die sogenannten Transformer-Modelle vorgestellt. Das ist heute das Fundament der modernen generativen KI.
Was machen die denn anders als die alten Modelle?
Sie verarbeiten Daten nicht mehr streng hintereinander, Wort für Wort, sondern sie schauen sich den ganzen Kontext auf einmal an. Das nennt sich Attention-Mechanismus.
Sie schenken dem ganzen Satz Aufmerksamkeit.
Genau. Und das hat es ermöglicht, Modelle mit unfassbaren Datenmengen zu trainieren, weil man das viel besser parallel berechnen kann.
Womit wir beim Treibstoff wären, Daten. Weil so ein Hochleistungsmotor, sei es jetzt ein Transformer oder so ein CNN, der ist ja komplett nutzlos oder vielleicht sogar richtig gefährlich, wenn man den falschen Treibstoff tankt, oder?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ist das der kritischste Punkt überhaupt. Die Technologie ist immer nur exakt so gut wie ihre Trainingsdaten.
Shit in, shit out.
Ganz genau. Wenn du das Modell mit schlechten oder, was noch schlimmer ist, unausgewogenen Daten fütterst, dann lernt das System systematische Fehler.
Du meinst Vorurteile, Diskriminierung.
Ja. Wenn in den Trainingsdaten bestimmte Personengruppen benachteiligt waren, dann übernimmt und verstärkt die KI genau diese Vorurteile.
Also was bedeutet das alles? Heißt das, wenn wir der KI unsere menschlichen Vorurteile füttern, automatisiert sie diese Vorurteile einfach nur in einem gigantischen Maßstab?
Leider ja. Das ist eine der zentralen ethischen Herausforderungen unserer Zeit. Das Modell hat ja keine Moral. Es ist Mathematik. Es optimiert nur das, was in den Daten steht.
Krass. Und dann gibt es ja noch dieses Aktualitätsproblem.
Du meinst den Wissens-Cut-off?
Genau. In der Quelle steht, dass Modelle ohne regelmäßige Updates überhaupt nichts von aktuellen Ereignissen wissen.
Ja, das Training eines großen Modells dauert Monate. Irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen. Alles, was danach passiert, existiert für die KI einfach nicht.
Man redet quasi mit einem hochintelligenten Wesen, das aber in der Vergangenheit feststeckt.
Genau so ist es.
Wer hat denn überhaupt die Macht über diese Systeme? Ich meine, wer treibt das an? Das kann ja niemand zu Hause im Keller machen.
Nein, überhaupt nicht. Das wird von den Großunternehmen dominiert. OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta, Microsoft.
Nvidia.
Nvidia natürlich für die Hardware und xAI. Die stecken massive, wirklich unvorstellbare Ressourcen in diese Infrastruktur.
Milliardenbeträge.
Absolut. Aber es gibt da noch einen anderen Strang. Universitäten und die Open-Source-Community spielen auch eine riesige Rolle.
Open-Source heißt, die veröffentlichen das einfach für alle.
Genau. Freie Gewichte und Quellcodes. Das fördert die Innovation extrem, weil jeder damit experimentieren kann. Aber es erschwert natürlich auch die Kontrolle massiv.
Wenn es einmal draußen ist, kann es auch für Böses genutzt werden.
Ja, den Stecker zu ziehen ist dann unmöglich. Das wirft eine wichtige Frage auf, was die Schattenseiten angeht.
Gut, dass du das ansprichst. Lass uns von diesen theoretischen Datenproblemen mal zu den handfesten Gefahren in der Praxis kommen. Warum können wir diesen Modellen eigentlich nicht immer vertrauen?
Das größte Problem ist die sogenannte Blackbox.
Die schwarze Kiste.
Ja, wir sehen die Eingabe, also das, was wir reingeben, und wir sehen die Ausgabe, die Antwort der KI.
Aber dazwischen?
Dazwischen haben wir Milliarden von Gewichtungen. Der Entscheidungsweg ist für uns Menschen fast nicht mehr nachvollziehbar.
Warte mal. Die Programmierer bauen das System, aber wissen nicht, wie es auf die Antwort kommt?
Genau das. Das System findet seinen eigenen Weg. Das nennt man das Blackbox-Problem. Es gibt ein ganzes Forschungsfeld, das nennt sich erklärbare KI, Explainable AI. Die versuchen, das aufzuschlüsseln.
Weil es ja super gruselig ist, wenn eine Maschine entscheidet und nicht sagen kann, warum.
Richtig. Und das führt uns direkt zum nächsten großen Problem. Den Halluzinationen.
Oh ja, davon habe ich schon so oft gehört, wenn die KI einfach knallhart lügt.
Es ist aus Sicht der KI keine Lüge, weil sie ja kein Konzept von Wahrheit hat. Das Modell erzeugt einfach Inhalte, die statistisch wahrscheinlich klingen. Manchmal sind die völlig fehlerhaft oder komplett frei erfunden.
Das ist extrem gefährlich, oder? Ich meine, stell dir das in der Medizin vor.
Deshalb müssen diese Ergebnisse in Bereichen wie der Medizin, im Recht oder in der Wissenschaft zwingend von Menschen überprüft werden. Eine KI ersetzt niemals eine ärztliche Diagnose.
Niemals. Sie kann vielleicht ein super Assistent sein, aber der Arzt muss das letzte Wort haben.
Absolut. Und dann gibt es noch eine ganz andere, sehr physische Schattenseite.
Den Ressourcenverbrauch.
Ja, der immense Energiebedarf von Rechenzentren. Diese großen Modelle zu trainieren und am Laufen zu halten, frisst unfassbare Mengen an Strom.
Das liest man ja immer wieder. Ist das so extrem?
Es ist enorm. Deshalb liegt momentan auch ein riesiger Fokus der Industrie darauf, neue, effizientere Chips und bessere Algorithmen zu entwickeln. Wir können das nicht ewig so weiter skalieren.
Und dazu kommen ja noch die ganzen anderen Hürden. Datenschutz, Urheberrecht, IT-Sicherheit.
Ja, da kommt einiges zusammen.
Wie reagiert denn die Gesellschaft auf diese enormen Herausforderungen? Also wie sieht die Regulierung aus und wie geht die nächste Generation dieser Netze das an?
Die Politik ist da schon dran. Die Europäische Union zum Beispiel verfolgt mit dem AI Act einen sehr interessanten Ansatz.
Den risikobasierten Ansatz, richtig?
Genau. Die Idee ist, kritische Anwendungen wie zum Beispiel Gesichtserkennung oder KI im Personalwesen bekommen viel strengere Regeln als, sagen wir mal, eine allgemeine KI, die Texte zusammenfasst.
Das macht Sinn.
Man versucht halt, Innovation nicht abzuwürgen, aber gleichzeitig unsere Grundrechte zu schützen. Eine ziemliche Gratwanderung.
Und die Industrie selbst?
Die arbeitet natürlich an freiwilligen Standards. Qualitätskontrollen, rote Linien beim Training, Schutz vor Missbrauch.
Okay, und technologisch? Wo geht die Reise dahin?
Zwei große Trends. Erstens, multimodale Systeme.
Multimodal? Also nicht nur Text?
Richtig. Diese Systeme können Text, Bild, Audio und sogar Video gleichzeitig verarbeiten. Du zeigst der KI ein Video und sprichst mit ihr darüber.
Oh, krass. Das ist ja wie in diesen neuen Demos, wo die KI live die Umgebung sieht.
Genau das. Und der zweite große Trend geht weg von den immer gigantischeren Modellen.
Echt? Ich dachte, die werden immer nur noch größer.
Viele arbeiten jetzt an spezialisierten Modellen. Statt einer riesigen Universal-KI, die alles kann, baut man kleinere, sehr fokussierte Modelle. Die haben eine viel bessere Balance aus Kosten und Genauigkeit.
Und die kann man dann wahrscheinlich auch besser kontrollieren?
Ja, und vor allem kann man sie direkt auf Endgeräte bringen. Die KI wandert aus den großen Rechenzentren der Cloud direkt auf dein Smartphone.
Oder ins Auto.
Oder in Industrieanlagen, genau. Das steigert die Datenlokalität extrem. Deine Daten müssen das Gerät gar nicht mehr verlassen. Und es ist viel effizienter.
Wow. Also das ist echt ein Wahnsinnsfeld. Wir haben jetzt gesehen, wie diese KI-Modelle aus gigantischen Datenmengen lernen und wie sie völlig selbstständig Regeln ableiten, die wir in ihrer Blackbox kaum noch verstehen.
Ja, es ist faszinierend und beängstigend zugleich.
Die Frage, die du dir für deinen eigenen Alltag stellen solltest, ist wirklich: Ab welchem Punkt sind wir bereit, einer Maschine Entscheidungen zu überlassen, wenn sie zwar mathematisch hochpräzise ist, uns aber nicht mehr erklären kann, warum sie diese Entscheidung getroffen hat?
Eine sehr philosophische Frage.
Aber eine wichtige. Ist technologischer Fortschritt ohne Nachvollziehbarkeit überhaupt noch echter Fortschritt? Denk mal drüber nach. Das war's für heute mit der Künstliche Intelligenz Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gern in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.